Thema Ruhe, da werde ich erstmal unruhig, weil ich euch so viel gerne darüber sagen möchte. Weil so viel in der Bibel darüber steht und weil im Leben manches Mal so viel Unruhe ist. Als ich jetzt eben da saß und wir die Lieder gesungen haben, da wurde ich wieder unruhig, weil immer mehr Gedanken kamen zu diesem wunderbaren Thema. Und deshalb möchte ich einfach jetzt in den Predigttext gehen, der ein ungewöhnlicher Predigttext ist, Josua 1, und schauen mit euch, was uns Gott über Ruhe sagt. Dass es nicht meine Gedanken sind, sondern Gottes Gedanken. Josua 1, Israel soll ins gelobte Land gehen. Da heißt es in Josua 1, Vers 10 und 11, Josua beauftragte die Amtleute des Volkes, geht durch das Lager und befehlt dem Volk, macht euch Wegzehrung bereit, denn in 3 Tagen überschreitet ihr hier den Jordan, um hineinzuziehen und das Land in Besitz zu nehmen, das der Herr, euer Gott, euch geben wird. Neue Etappe im Leben des Volkes Israel. Gerade sind sie insgesamt 40 Jahre durch die Wüste gezogen und jetzt kommt ein völlig neuer Punkt. Da hatte Gott schon dem Abraham zugesagt, euch wird dieses Land mal gehören. Verheißung. Wie viel hat der Abraham davon bekommen, von diesem verheißenen Land? So viel. Höhle Machpela, Hebron heute. Ich war dieses Jahr zum ersten Mal in meinem Leben in Hebron. An diesen Gräbern von den Erzvätern und Erzmüttern, Abraham und so weiter. Und es war eindrücklich, denn nur so wenig hat Abraham schon gesehen, aber da stand die Verheißung absolut felsenfest. Ihr werdet später, wenn ihr ein Volk geworden seid, einmal in dieses Land kommen. Das ist lange vorher, rund 700 Jahre vorher, die Verheißung Gottes. Und jetzt stehen sie vor dem Jordan, sie müssen noch hindurch, und dann wird das Wirklichkeit, was Gott zugesagt hat, unseren Vätern. An der Stelle möchte ich zum ersten Mal einhaken mit dem Thema Ruhe. Was gibt mir eigentlich Ruhe und Sicherheit für mein Leben, wenn nicht, dass Gott seine Verheißungen, seine Zusagen absolut hält? Und wenn es noch so unwahrscheinlich aussieht, wenn Gott gesagt hat so, dann wird es kommen. Und auch wenn man, so wie das Volk Israel, 700 Jahre darauf hat warten müssen. Gestern habe ich eine Mayonnaise-Dose, eine Plastikflasche, aus dem Kühlschrank genommen und die war abgelaufen. Abgelaufen ist nicht gut. Ich bin so froh, dass Gottes Wort kein Mindesthaltbarkeitsdatum hat. Abgelaufen sein könnte, das gibt es nicht. Das verträgt sich überhaupt nicht mit der Treue und Zuverlässigkeit Gottes. Das ist mir bei dieser banalen Flasche deutlich geworden, ja. Und dann habe ich mir überlegt, was für wunderbare Verheißungen haben wir und was für eine große Ruhe gibt mir das für mein Leben als Christ. Was für wunderbare Verheißungen. Könnte man eigentlich jetzt nur Verheißungen machen die ganze Zeit miteinander. Das wäre mal ein ganz, ganz toller, nicht nur Sonntagmorgen, sondern Tag, dass wir uns nur wirklich beschäftigen mit den Verheißungen Gottes. Wie lange gelten Gottes Zusagen an mich? Jesaja 43. Und nun spricht der Herr, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir. Wenn du durch Wasser gehst, ich bin bei dir. Und durch Flüsse, sie überfluten dich nicht. Wenn du durch Feuer schreitest, wirst du nicht verbrannt und die Flamme versenkt dich nicht. Denn ich, der Herr, bin dein Gott, der Heilige Israels, dein Retter. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Das gilt. Das gilt. Und das wird niemals aufhören. Oder nehmen wir im ersten Johannesbrief, ein Vers, der mir ganz, ganz wichtig ist. 1. Johannes 1, Vers 9. 1. Johannes 1, 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das wird niemals zu Ende sein. Hier steht, er ist treu. In der Treue Gottes festgemacht und er wird diese Verheißung halten. Da ist nie dran zu rütteln. Eine letzte Verheißung Gottes. In 1. Thessalonicher 5, Vers 23 und 24 heißt es, er aber, der Gott des Friedens, man könnte auch sagen, der Gott der Ruhe gibt, heilige euch durch und durch. Geist, Seele und Leib mögen euch unversehrt und untadelig erhalten bleiben bis zur Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, er wird es tun. Was für eine Zusage. Gott wird uns durch und durch heiligen. Er wird uns verändern. Er wird uns zu neuen Menschen machen. Festgemacht in der Treue Gottes. Das ist das, was Israel erlebte und es erfüllt sich. Das ist das, was wir in vielen Ankündigungen auf unseren Herrn Jesus erleben und es hat sich erfüllt. Und alles, was Gott zusagt, wird er halten. Er ist treu. Also wenn ich irgendein Ruhekissen in meinem Leben brauche, dann das. Gott ist treu. Weiter in Josua 1. Da heißt es in Vers 12, und zu den Rubenitern, den Gadhitern und dem halben Stamm Manasse sprach Josua: Erinnert euch an das, was Mose, der Diener des Herrn, euch befohlen hat. Der Herr, euer Gott, schafft euch Ruhe und wird euch dieses Land geben. Das ist auch eine Form von Ruhe. Das sind 2,5 Stämme, die bleiben östlich des Jordans, heute Jordanien. Und die anderen Stämme, 9,5 Stämme, die sollen noch durch den Jordan ziehen und heutiges Israel erobern. Die ersten 2,5 Stämme bekommen Ruhe westlich des Jordans. Die anderen Stämme bekommen Ruhe. Ich habe es falsch schon gesagt. Ja, ist gut, wenn die Mimik mich. Ja, die ersten 2,5 Stämme bekommen östlich des Jordans ihre Ruhe, ihr Land. Die anderen 9,5 Stämme werden erst noch in diese Ruhe eingehen müssen. Ruhe. Woher kommen sie? Da war die Unterdrückung, die Sklaverei in Ägypten. Das war alles nur nicht ruhig. Sie wurden immer unruhiger. Sie schrien zu ihrem Gott, vergiss uns nicht. Kann doch nicht sein, dass du uns vergessen hast und hier zurücklässt. Und sie erleben, wie die ganzen Plagen Ägypten treffen. Das war nicht Ruhe. Sie erleben, wie sie, den Text hatten wir vor 2 Wochen oder in etwa, wie Gott sie durch Schilfmeer führt. Und wie die ganzen Ägypter ertrinken. Das war nicht Ruhe. Und dann 38,5 Jahre durch die Wüste und ein ständiges Sterben, bis die ungehorsame Generation, die Gott nicht vertraut hat, weggestorben ist. Daher kommen sie. Ich verstehe gut, dass Ruhe für sie damals, Ruhe im Land, noch etwas ganz anderes bedeutet als für uns, die wir jetzt hier doch recht in Ruhe und Frieden hier sitzen. Danach sehnten sie sich. Es ist sehr aktuell, so empfinde ich, dass man sich nach einer solchen Ruhe sehnt. Ich denke an Flüchtlingsströme heute, an die Flüchtlinge. Mach mal erst gar nicht an die Unruhe, die das für uns mit sich bringt. Meine Vorfahren sind Flüchtlinge. Ich stamme aus Rumänien. 1944, da war ich noch nicht dabei, war die Flucht. Das hat meine Großmutter nie losgelassen. Das hat das ganze Leben geprägt. Wir sind damals geflohen. Sie allein, Leiterwagen und 4 kleine Kinder. Das lässt dich nie los, wenn du so Flüchtling warst. Wie sehr, ich möchte jetzt gar nicht über die Erlebnisse meiner Großmutter auf der Flucht reden, aber was haben die Menschen erlebt, die jetzt aus Syrien, Irak und anderen Ländern bei uns eintreffen? Wie groß muss die Sehnsucht nach Ruhe sein? Ich denke an Terrorismusbedrohung. Mittlerweile freue ich mich über jeden Herrn oder manchmal sind es auch Damen, die irgendwo stehen mit Maschinenpistole und uns auch in Deutschland und uns etwas Ruhe und Sicherheit geben. Ich war zum ersten Mal vor circa 30 Jahren in Paris, auch eine Zeit der Anschlagsgefahr. Und da war das ganz normal, dass in großen Supermärkten und überall Leute mit, also Soldaten, Polizisten mit Maschinenpistole standen und für etwas Ruhe und Sicherheit gesorgt haben. Ja, das ist das etwas, was uns einholt, ja. Und man sehnt sich nach Ruhe. Und wir haben den Krieg noch gar nicht im eigenen, wir haben den Krieg nicht im eigenen Land, wenn man dann an die Ukraine denkt und an Syrien denkt und an viele anderen Stellen. Die Welt sehnt sich nach einem wirklichen Friedensbringer. Eine tiefe Sehnsucht und eine tiefe Notwendigkeit. Mir zeigt das, wie sehr wir Gottes Hilfe brauchen, um damit klarzukommen. Wie sehr brauchen wir Gottes Hilfe? Wir sind so abhängig von Gott, allein schon, dass Anschläge nicht passieren. Allein schon, dass aufgedeckt wird, was da Böses ist. Seine Bewahrung wird mir immer mehr deutlich. Ich bin so froh, dass er das alles in den Händen hat. Diese Situation zeigt mir aber auch, wie sehr wir beten müssen. Beten müssen, dass hier Frieden ist und Ruhe. Aber ich schreie auch zu Gott, mit den letzten Worten in der Offenbarung, Herr, komm bald und mach dem ein Ende. Ich bin in keiner Weise lebensmüde, ganz im Gegenteil. Ich würde auch nicht müde im Sinne von alt und lebenssatt, wie es im Alten Testament heißt. Aber wenn ich mir anschaue, was auf dieser Erde ist, dann sehne ich mich danach, dass Jesus kommt und den wahren Frieden bringt. Natürlich hoffe ich, dass noch viele Menschen zu Jesus finden, aber er allein kann wahren Frieden bringen, auch für die ganze Erde und die äußere Situation. Das zeigt mir aber auch, wie sehr Menschen heute Jesus brauchen. Wie soll man denn dem Islam begegnen? Im letzten Herbst war ich auf einer Konferenz mit Und da war auch das Thema Flüchtlinge. Und der Redner hat sehr, sehr viel gute Dinge gesagt. Und danach ist seine Frau aufgestanden und hat gemeint, jetzt muss ich aber das Wichtigste sagen im Blick auf Flüchtlinge und auf Begegnung mit Muslimen. Sie brauchen Jesus. Wenn irgendetwas Frieden bringen kann, auch für Muslime, auch für Islamisten, dann, dass sie Jesus finden. Das allein kann helfen in dieser Situation. Es zeigt mir aber auch, dass wir helfen können, ein wenig helfen können. In letzter Zeit war ja Thema, dass wir Flüchtlingsheim nun, dass das Flüchtlingsheim zwei Häuser weiter langsam besiedelt wird, bewohnt wird. Wir haben Möglichkeiten. Israel kommt ins Land. 2,5 Stämme haben wir schon hier. 9,5 müssen noch ihr Land erobern. Sie kommen zur Ruhe. Sie bekommen einen äußeren Frieden. Aber es heißt in Hebräer 4, hätte nämlich Josua sie in die Ruhe geführt, so spräche Gott nicht von einem anderen späteren Tag. Also steht im Volk Gottes eine Sabbatruhe noch aus. Eine Sabbatruhe steht aus. Eine wirkliche Ruhe steht aus. Eine wirkliche Ruhe, bei der keine äußere Bedrohung ist. Eine wirkliche Ruhe, bei der ich mich nicht mehr sorge. Eine wirkliche Ruhe, bei der ich mich nicht mehr frage, ob ich etwas versäume. Eine wirkliche Ruhe, wo endlich alle Sehnsüchte und Wünsche gestillt sind. Eine echte Ruhe, wo mir endlich nichts mehr fehlt und ich nicht Angst habe, ich komme zu kurz. Eine wirkliche Ruhe, das ist uns allen klar, das wird im Himmel einmal sein. Das wird wunderbar sein. Die Helen war schon gespannt, über was ich reden werde. Über die zukünftige Ruhe, das wäre eigentlich das schönste Thema. Und ich möchte von dem Vorgeschmack reden. Sabbatruhe, Sabbatruhe hier und heute und jetzt, das ist ein Vorgeschmack auf den Himmel. Vorgeschmack auf den Himmel. Und da möchte ich euch gerne hineinnehmen. Wann gab es eigentlich zum letzten Mal auf dieser Erde diese Ruhe? Hier auf dieser Erde. Das ist lange her, oder? Wir erinnern uns nicht mehr. Am siebten Tag, du bist in der Schöpfung. Am siebten Schöpfungstag. Und ich nehme noch die kurze Zeit danach.
Jesus mit seinen Jüngern.
Da hattest du, ja. Ja, kurz danach, nach dem siebten Schöpfungstag und bin damit vor dem Sündenfall. Also 1. Mose 1 und 2, da hast du eine wirkliche Ruhe, da hast du, dass Gott ruht am siebten Tag und da ist aber auch schon eine wirkliche Sabbatruhe hier auf der Erde im Garten Eden. Was meine ich damit? Ein ganz wichtiger Punkt und das ist der entscheidende Punkt bei Ruhe, auf der Erde, das ist, dass der Mensch direkt bei Gott ist. Das ist wirkliche Ruhe, wenn wir eine Gemeinschaft mit Gott haben, wenn wir eine Gemeinschaft mit Jesus haben. Wie heißt das bei Abraham? Wie ein Freund. Bei Mose heißt es, dass er mit Gott umging, ein Gegenüber hatte, wie ein Mensch, wie zwei Menschen miteinander umgehen. Und das ist leider wirklich ganz, ganz lange her. Und dann wird der Mensch durch die Sünde weggeschickt aus der Gegenwart Gottes. Und da beginnt das Elend. Da ist es vorbei mit dieser Ruhe. Wie endet das Ganze? sagt uns das Buch der Offenbarung, wir werden wieder bei Gott sein. Umgekehrt. Gott wird wieder bei uns sein. Gott wird wieder mitten unter uns wohnen. Und da wird keine Trennung mehr sein. Und wir werden Gott sehen, wie er wirklich ist. Und wir werden wieder mit ihm umgehen, ganz, ganz nahe. Viel näher, als es jetzt der Fall sein kann. Das wird wunderbar sein. Offenbarung 21. Siehe, die Wohnung Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird mit ihnen sein, ihr Gott. Und abwischen wird er jede Träne von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein und kein Leid, kein Geschrei und keine Mühsal wird mehr sein. Denn was zuerst war, ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und dann heißt es noch weiter im Text, ich werde dem Dürstenden von der Quelle des Lebenswassers zu trinken geben, umsonst. Das ist der Zustand, der kommt. Da freue ich mich riesig darauf. Da ist wirkliche Ruhe. Ein Stückchen Himmel auf Erden. Das werden wir dann erleben, wenn einige Faktoren der Unruhe hier auf Erden weg sind. Ein Grund für Unruhe, das ist Sünde. Das war schon bei Israel so, gehen wir nochmal zurück, Ruhe im Land. Wenn sie gegen Gott untreu waren, dann verloren sie auch die äußere Ruhe, denn dann wurden sie von Völkern bedrängt, sie wurden von Völkern erobert, schließlich wurden sie sogar aus dem Land herausgeführt. 2x Deportation, Exil. Da war es vorbei mit der Ruhe. Warum? Wegen der Sünde, wegen der Untreue, weil sie Gott nicht gehorcht haben. Sünde ist so trennend von Gott, aber es ist, trennt uns damit auch von der Ruhe. Auch das ist ganz, ganz früh in der Bibel erkennbar. Da erschlägt ein Bruder den anderen, Kain den Abel. Und dann fragt Gott, was hast du getan? Horch das Blut deines Bruders, schreit zu mir vom Ackerboden. Und nun, verflucht bist du, verbannt vom Ackerboden. Wenn du den Ackerboden bebaust, soll er dir fortan keinen Ertrag mehr geben. Rastlos und heimatlos sollst du auf Erden sein. Genesis 4 war das. Das ist die beste Beschreibung, die man haben kann. Wenn du sündigst und du wirst von Gott weggeschickt, die Distanz zu Gott wird größer, da ist die Rede von rastlos und heimatlos. Eben hatten wir es mal kurz von Bürgerrecht im Himmel. Wo sind wir eigentlich wirklich Bürger? Wo sind wir zu Hause? Hier steht heimatlos. Ja, das ist genau der Zustand. Bei Sünde, da gibt es eine positive Unruhe und eine negative. Bisher hatte ich es von der negativen. Jetzt mal die positive Unruhe. Es heißt in Psalm 32 und Psalm 51 sind zwei Psalmen, die gehören in den Zusammenhang, da ist der David in schwere Sünde gefallen mit der Bathseba, Ehebruch, und hat auch noch gleich ihren Mann Uriah in den Tod geschickt. Tiefpunkt im Leben Davids. Und da diese beiden Psalmen, ich lese uns aus Psalm 32, Psalm 51 ist ganz ähnlich. Da heißt es, da betet David, wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht anrechnet und in dessen Sinn nichts Falsches ist. Ich verstummte, es zerfielen meine Gebeine, da ich den ganzen Tag schrie. Denn schwer lag deine Hand auf mir Tag und Nacht. Verdorrt war meine Lebenskraft in der Sommerglut. Meine Sünde habe ich dir gestanden und meine Schuld nicht verborgen. Ich sprach, bekennen will ich dem Herrn meine Missetaten, und du vergabst mir die Schuld meiner Sünde. Das sind so kräftige Bilder, wie hier die Hand schwer auf ihm liegt, wegen seiner verborgenen Sünde. Und wie ihm einfach alle Lebenskraft verdorrt. Wenn man die Heimat Davids kennt und die Hitze dort kennt und wie leicht Menschen dort in der judäischen Wüste sterben innerhalb kürzester Zeit, wenn sie ohne Wasser sind, dann weiß man, was das heißt. Mir verdorren alle Lebenskräfte. So ist es, wenn Sünde in meinem Leben ist, die ich mit mir herumschleppe. Manchmal versucht man dann, das auszublenden. Und irgendwann schlägt das Gewissen auch gar nicht mehr an, oder? Es scheint sich zu beruhigen, aber das ist eine Totenstille, eine Leichenruhe. Ich sag's mal andersrum, ich habe mich dann schon so weit von Gott entfernt, dass es gar nicht mehr anspricht. Ich habe mich so an meine Sünde gewöhnt, dass mir diese positive Form von Unruhe abhanden gekommen ist. Das ist bei allzu vielen Menschen so. Und das kann auch eine Gefahr als Christ sein. Es ist nicht angenehm, von Jesus gesagt zu bekommen, hier ist Sünde in deinem Leben. Hier versagst du. Spielt er auch manchmal Versteck? Manchmal spiele ich Versteck vor mir selbst und vor Gott. Wir haben solche deutlichen Aussagen, gerade auch in den Psalmen, das geht doch gar nicht, oder? Ich bin froh, dass uns Gott auch heute noch genau so eine Unruhe gibt, wie hier in Psalm 32 die Rede ist. Ja, denn das ist eine heilsame Unruhe. Dann kann das Problem angegangen werden. So wie es hier heißt, dann kann ich Jesus meine Schuld bekennen und er ist treu und gerecht, dass er vergibt und er ist treu und gerecht, dass er reinigt. Beides ist so notwendig, immer wieder. Das ist eine positive Unruhe. Negative Unruhe. Meine Beziehung zu Jesus ist gestört. Meine Liebe zu ihm ist gestört. Nicht seine Liebe zu mir, aber meine Liebe zu ihm ist gestört. Ich bin ihm nicht mehr gehorsam. Ich tue nicht mehr das, was er sagt. Und dann wird die Beziehung weiter gestört. Und ich mache es wieder. Das ist so für mich wie eine Spirale abwärts, oder? Und die Richtung ist weg von ihm, statt hin zu ihm. Ich bin so froh, dass das nicht nötig ist und dass diese Todesspirale durchbrochen werden kann. Die Folgen, wenn ich dem nachgebe und nicht dem entgegenwirke, die sind für mich selbst drastisch. Die sind in Beziehung zu anderen sehr deutlich. Immer wird etwas fehlen, immer wird etwas keinen Sinn machen, immer wird irgendwo etwas falsch sein, ich werde nicht sündigen wollen, aber tu es doch immer wieder und so weiter und so fort. Und die Beziehungen zu anderen werden immer schwieriger. Noch einmal, ich kann das nicht oft genug hören, wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und dass er uns reinigt. Dann ist die Sünde bekannt. Ich habe von Gott Vergebung erhalten. Er reinigt mich. Und dann? Einmal ist mir ganz wichtig, dass ich wirklich vertrauen kann, er hat vergeben und ich muss da nicht länger rumbohren. Ich habe schon einige Male dieses Beispiel gebracht, dass das wie mit einem Teich ist, wo die Sünden drin sind, und dann steht da ein Schild, Fischen verboten. Fischen verboten. Hören wir doch auf, an unsere alten Sünden zu denken, die er vergeben hat. Und manchmal hört man, ja, Gott vergibt mir, aber ich kann mir nicht vergeben. Das ist ein menschlich durchaus logischer Gedanke. Manchmal auch eigentlich berechtigter Gedanke, nur das ist gar nicht nötig. Da plage ich mich mit etwas, was er getragen hat. Was er getragen hat. Das kann ich doch gar nicht tragen. Er hat meine Schuld getragen. Fischen verboten. Wenn er wirklich treu ist, dann vergibt er. Zum anderen kann aus der Vergebung eine ganz neue Ausrichtung auf Gott hinkommen. Ich möchte darauf vertrauen, wenn mir vergeben ist und wenn ich gereinigt bin, dann ist neues Leben wirklich möglich. Wirkliches, ewiges Leben in Fülle ist möglich. Ich war eben in den beiden Psalmen 32 und habe schon 51 erwähnt. Psalm 51 hat das sehr deutlich. Erst Vergebung. Und dann heißt es, Psalm 51, dann heißt es in Vers 51, Vers 11, verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Vergehen. Vergebung. Und jetzt heißt es, schaffe mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Das sind mir zwei Dinge ganz wichtig. Ein neuer Geist. Ein neuer Geist. Nicht das, was bisher war, sondern eine wirklich neue Ausrichtung auf Jesus. Und dann dieser Ausdruck, beständig. Ich sehne mich nach Beständigkeit an diesem Punkt. Verstoße mich nicht von deinem Angesicht und deinen Heiligen Geist nimm nicht von mir. Bringe mir wieder die Freude deiner Hilfe und stärke mich mit einem willigen Geist. Auch der David kennt beides. Vergebung und neues Leben. Ein zweiter Grund für Unruhe. Das ist ferne von Gott. Ferne von Gott. Da habe ich vorhin schon angesetzt, das letzte Mal wirklich Ruhe war im Garten Eden. Fern von Gott. Wie muss das für Adam und Eva gewesen sein? Nicht mehr in der Gegenwart Gottes, nicht mehr das unmittelbare Gespräch mit ihm, nicht mehr den Trost Gottes, wenn es mir an einem Tag nicht gut geht, nicht mehr sein offenes Ohr. Da war Beziehung gestört. Und was geblieben ist bei Adam und Eva und bei jedem Menschen, das ist eine tiefe Sehnsucht nach Gott. Wir möchten zurück zu ihm. Wir möchten in seine Gegenwart. Wir möchten nicht getrennt von ihm sein. Bei manchen Menschen ist das kaum noch erkennbar. Aber ich behaupte, dass im Leben eines Menschen irgendwann genau der Punkt kommt, wo du dich nach Gott sehnst. Denn es heißt in Prediger 3, Vers 11, er hat Ewigkeit in unser Herz gelegt. Wir sind nicht nur Materie. Nein, wir sind auf ihn hin angelegt. Und wenn dieses Bedürfnis, dieses Verlangen nicht gestillt wird, ist ja klar, ich werde unruhig. Der Kirchenvater Augustinus hat gesagt, unruhig ist unser Herz, bis es Stille findet in dir. Wir haben eine Unruhe in uns, eine Sehnsucht nach Gott, die absolut nur von Gott gestillt werden kann. Nur in der Begegnung mit ihm, nur im Leben von ihm. Das kann kein anderer Mensch stillen. Manchmal hat man die Erwartung, ja, dann heirate ich eben mal und dann wird schon mein Partner diese Sehnsucht stillen können. Nein, das geht nicht. Das kann. Ulla sagt, das wird schlimmer, ja? Bei dieser falschen Erwartung. belastet das nicht nur die, kann das nicht nur die Ehe belasten, sondern die Sehnsucht wird, weil sie nicht gestillt wird und die Erwartungen enttäuscht werden, sogar noch schlimmer. So sind wir geschaffen. Am schönsten ausgedrückt, am deutlichsten ist das in Psalm 42, Vers 2 und 3. Psalm 42, 2 und 3. Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele, Gott, zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Das ist die Sehnsucht nach Gott. Jeder Mensch sehnt sich danach, sein Angesicht zu schauen. Ich bin so froh, dass uns Gottes Wort sagt, der Weg ist frei vor Gottes Gnadenthron. Der Weg ist frei, dass ich ihm begegnen kann, Tag für Tag, dass ich meine Sehnsucht nach ihm stillen kann, dass ich dort Ruhe finde, wo er zu finden ist. Mir fällt gerade auf, dass ich euch immer dasselbe sage, oder? Jeden Sonntag für Sonntag. Warum? Ich weiß nicht, ob ihr es vergesst. Ich vergesse das immer wieder. Dabei ist es doch so selbstverständlich. Da ist Jesus, der dafür gestorben ist, dass ich zu ihm kommen kann und meine Bedürfnis nach Stille und nach Schabbatruhe stillen kann bei ihm. Er wartet auf mich und ich muss nur hingehen. Das ist doch wunderbar, oder? In Offenbarung 3, in einem der Sendschreiben, heißt es, dass Jesus an die Herzenstür klopft. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Machen wir ihm doch immer wieder auf, dass er täglich, so wie dieser Text weitergeht, mit uns Abendmahl hält. Gemeinschaft mit ihm. Was braucht der Mensch? Er braucht einen Ruheplatz, wo er sich wirklich niederlassen kann, einen Ruheplatz vor Gott, wo er all seine Sehnsucht nach Gott gestillt bekommt. Und das aber in aller Hetze des Lebens, in aller Unruhe, die täglich in kleinem wie im großen auf uns einstürmt. Wenn ich euch irgendetwas wünsche, dann das, diesen Ruheplatz. Psalm 23, Vers 2 heißt es, er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Die stillen Wasser, wie es manchmal heißt. Das Wort ist Ruheplatz. Da findest du wirkliche Ruhe. Nur bei ihm. Ein dritter und letzter Grund für Unruhe. Das sind viele, viele Lasten und Sorgen und Bekümmernisse und was wir alles mit uns rumschleppen. Das wäre wieder ein Thema für sich. Wie unruhig man sein kann, wenn einem die Sorgen niederdrücken. Manchmal ist es auch Sorge um geliebte Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Das ist eine Sorge, die mich sehr umtreibt, wenn in der Familie weite Teile noch nicht diesen wunderbaren Herrn und Retter gefunden haben. Einer meiner Lehrer hat gesagt, er ist nachts schlaflos, unruhig, wenn er daran denkt, wie wenig Menschen in den südeuropäischen Ländern Jesus bisher kennen. Das ist eine Sorge, die einem umtreiben kann. Und deshalb möchte ich euch abschließend in Matthäus 11 mitnehmen. Matthäus 11, die Verse 27 und bis 30, das sagt Jesus, alles ist mir übergeben worden von meinem Vater, Und niemand kennt den Sohn außer der Vater. Und niemand kennt den Vater außer der Sohn und der, dem der Sohn es offenbaren will. Kommt zu mir, all ihr Geplagten und Beladenen. Ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanft und demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Sorgen, das hat sehr häufig damit auch damit zu tun, dass ich etwas in der Hand haben möchte, im Griff haben möchte, was eigentlich nur Gott kann. Das kann auf ganz unterschiedlichem Wege sein. Möchtet ihr auch manchmal gerne Gott spielen und eingreifen können? Und dann sorgt man sich um etwas, was ich gar nicht in der Hand habe. Ganz berechtigte Sorgen. Aber sie zermürben einem. Und ich bekomme dann schwer den Blick auf den, der hier sagt, alles ist mir übergeben von meinem Vater. Ich fühle mich manchmal erdrückt vom Missionsbefehl. Geht in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Erdrückt, das ist so groß. Natürlich, wir haben da wunderbare Möglichkeiten heute. Nur, das ist so groß. Und das, was mir am meisten hilft, hier zur Ruhe zu kommen, in all meiner Arbeit, in all meinen Sorgen und Lasten, die es so gibt, das ist das, wie in Matthäus 28 der Missionsbefehl beginnt. Mir ist gegeben alle Macht auf Himmel und auf Erden. Er hat alle Macht. Und in allem unserer Arbeit, auch in allem unserem Sorgen, er hat alle Macht. Lasst uns beten. Herr Jesus, nur bei dir kann ich zur Ruhe kommen. Du hast eine Sehnsucht in jeden von uns hineingelegt, die nur du stillen kannst und du willst sie stillen. Danke, dass du diese Ruhe, die nicht von dieser Welt ist, uns geben kannst. Danke, dass du die Last der Schuld von uns nimmst. Danke, dass du die Last der Überforderung von uns nimmst. Du hast alle Macht. Und ich möchte immer mehr dein Wirken erleben und mit deinem Wirken rechnen. Und ich möchte darauf vertrauen, dass du der Einzige bist, der alle meine Bedürfnisse stillt. Danke, dass du unser Gott bist. Amen. Amen.